Ungewohnt hier vorne. Was wir gerade zwischen dem Gesang gehört haben, das ist die Passionsgeschichte nach Matthäus. Wenn man die Passion Jesu sagt, dann meint man damit das Leiden und Sterben von unserem Herrn Jesus Christus. Passion kann aber auch Hingabe bzw. Leidenschaft bedeuten. Vor allem sieht man das im Englischen, ja, Passion bedeutet Leidenschaft. Und diese Bedeutung, die passt auch sehr gut, denn ja, mit seinem Leiden und Sterben hat Jesus eine Hingabe gegenüber uns und der ganzen Menschheit demonstriert, die man sich nur schwer vorstellen kann. Am Karfreitag gedenken wir dieser Hingabe und dem damit verbundenen Leiden und Sterben. Und die Geschichte der Passion findet sich nicht nur bei Matthäus, sondern in allen Evangelien. Daher lese ich jetzt einen Text aus dem 4. Buch Mose. Ergibt Sinn, oder? Ja, wir werden sehen. Auch wenn die Ergebnisse rund um Mose zur Zeit von Jesus schon etwa 1500 Jahre vorüber sind, haben sie doch erstaunlich viel mit Jesus zu tun. Beziehungsweise eigentlich gar nicht erstaunlich, denn genau deswegen haben wir das Alte Testament noch in unseren heutigen Bibeln, weil es ja zusammen mit dem Neuen Testament als Gottes Wort ein Gesamtwerk bildet. Wir finden den besagten Text in 4. Mose, Kapitel 21. Und was man als Hintergrund dazu wissen muss, ist, dass zuvor der Auszug aus Ägypten stattfand. Der Auszug von wem? Frage an euch. Wer ist ausgezogen aus Ägypten? Israeliten. Genau, das Volk Israel. Die Israeliten waren nämlich damals im Land Ägypten versklavt worden und Gott hat sie aus der Gefangenschaft gerettet und ihnen einen Propheten berufen, nämlich Mose, der sie aus Ägypten herausführte. Das Volk Israel war aber leider nicht so dankbar und treu, wie es hätte sein sollen. Und daher kam es dazu, dass es für viele Jahre in der Wüste umherirren musste, bevor es endlich das von Gott versprochene Land erreichte. Und in dieser Wüstenwanderung finden wir den Text, und zwar ab Vers 4 in Kapitel 21. Ja, anmachen. Okay. Da brachen sie, also das Volk Israel, brach auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose, der sie ja im Auftrag von Gott führte. Und sie sagten, warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Wasser noch Brot hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Ja, wie wir sehen, beginnt dieser Text mit Sünde. Sünde? Ja, denn im Kern ist Sünde die Trennung von Gott. Und sie entsteht immer dort, wo Menschen gegen Gott rebellieren. Und genau das tun die Israeliten hier. Und wir sehen auch, warum. Sie vertrauen Gott nicht und sie glauben nicht, dass er einen guten Plan hat. Oder zumindest gefällt ihnen sein Plan nicht. So ist das auch bei uns, wenn wir sündigen, also wenn wir Dinge tun, die gegen Gott und seinen Willen rebellieren. Wir tun das, weil wir zumindest in diesem Moment ja, denken, dass unser Wille wichtiger und besser wäre als Gottes Wille. Aber wenn wir mal nüchtern darüber nachdenken, sollte eigentlich klar sein, dass das gar nicht möglich ist. Gott ist der Schöpfer des Universums und die Perfektion in Person. Wie könnte sein Wille und sein Plan jemals ja, schlechter sein als der eines Menschen? Trotzdem handeln wir oft so, als wäre das der Fall. Immer und immer wieder. Genau wie die Israeliten, denn ja, wer das Alte Testament kennt, der weiß, dass das hier bei weitem nicht die einzige Geschichte ist, in der Gottes Volk gegen seinen Herrn rebelliert. Ja, und wie antwortet Gott auf diese Rebellion? Da sandte der Herr feurige Schlangen, also das heißt giftige Schlangen, unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Das ist hart. Warum ist Gott hier so brutal? Warum lässt er den Tod über die Israeliten kommen? Nun, die Antwort ist überraschend, aber auch erschreckend einfach. Denn zum einen sind die Schlangen ein Symbol für die Sünde selbst. Man denke hier an den Sündenfall, bei dem der Satan die Form einer Schlange annahm, um Adam und Eva zur allerersten Sünde, also zur ersten menschlichen Rebellion gegen Gott zu verführen. Zum anderen ist Gott nicht nur die Perfektion in Person, sondern er ist auch das Leben in Person. Ja, so sagt es Jesus zum Beispiel im Johannesevangelium Kapitel 11, Vers 25. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn Menschen also gegen Gott rebellieren, dann stoßen sie das Leben in Person von sich weg. Ja. Und deswegen schreibt Paulus im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Tod ist also die ganz natürliche Folge der Sünde. Ich habe einmal, ich weiß nicht mehr wo, die Analogie gehört, dass wenn Menschen gegen Gott sündigen, das so ist, als würde eine Lampe ihren eigenen Stecker aus der Steckdose ziehen. Ja, ich fand das sehr passend, denn es ist unsere eigene Rebellion, die den Tod auf uns bringt. Ja, beziehungsweise uns abschneidet von der Quelle des Lebens, nämlich Gott. Aber was jetzt? Bleiben wir in diesem furchtbaren Zustand zurück? Überlässt Gott uns unserem Schicksal? Er hätte jedenfalls das Recht dazu. Wer sind wir, dass wir ihn anzweifeln könnten? Aber das tut er nicht. Wir lesen weiter. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange. Ehern bedeutet sowas wie Erz oder Metall. Es wird meistens übersetzt mit Bronze. Ja, also mache dir eine bronzene Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Die Rettung beginnt damit, dass die Israeliten ihre Schuld einsehen und eingestehen und Gott um Vergebung bitten. Also, dass er die Schlangen bzw. die Sünden und ihre tödlichen Folgen von ihnen nimmt. Und Gott ist in der Tat bereit, ihnen zu vergeben. Aber nur auf eine sehr sonderbare Weise. Mose soll eine Schlange aus Metall auf einem Stab erhöhen. Ja, und wer gebissen wird, muss auf diesen Stab schauen, damit er gerettet wird, damit er überlebt. Da stellt sich die Frage, warum ist das alles so kompliziert? Ja, wenn Gott den Israeliten vergeben will, könnte er nicht einfach die giftigen Schlangen wieder wegschicken oder vielleicht töten? Ja, im physischen Sinne könnte er das, aber wir müssen uns an dieser Stelle erinnern, dass die Schlangen in dieser Geschichte nicht nur physische Tiere sind, sondern auch die Sünden der Israeliten repräsentieren, auf einer geistlichen Ebene. Ja? Und ja, das heißt, diese Geschichte, die ist also ein Symbol für eine geistliche Wahrheit. Und sie soll den Israeliten und auch allen späteren Generationen, die diese Geschichte in der Bibel lesen, also uns auch, ja, diese geistliche Wahrheit lehren. Und diese Wahrheit ist, wie Gott Sünden vergeben kann. Wie er kann? Aber Gott kann doch alles. Warum sollte Sündenvergebung denn eine Ausnahme sein und eine komplizierte Lösung brauchen? Aber kann er denn wirklich alles? Ja, keine Sorge, im Prinzip schon. Aber es gibt meines Wissens nach genau eine Stelle, ja, in der Bibel, in der gesagt wird, dass Gott eine Sache nicht kann. Finden Sie in 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 13. Sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Ja, was heißt das? Nun, das bedeutet, dass er sich selbst und seinen Charaktereigenschaften immer treu bleibt. Ja, anders als wir Menschen das häufig tun. Dass er sich also selbst nicht verleugnen kann, das ist keine Schwäche, sondern eigentlich eine Stärke. Es heißt nämlich, dass er konsistent ist, beziehungsweise konsequent ist. Ja, das heißt, man kann ihm vertrauen, er ist treu. Ja, und was sind diese Charaktereigenschaften, die jetzt eine Rolle spielen für diese Geschichte? Nun, wie wir schon gesehen haben, ist Gott die Perfektion und das Leben in Person. Er ist aber auch die Gerechtigkeit in Person. Das sehen wir zum Beispiel in Psalm 145, Vers 17. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen. Oh, da stimmt die Stelle nicht, aber naja. Psalm 145. Genau. Und weil er die Gerechtigkeit in Person ist und immer konsequent ist, muss jede Sünde gegen ihn bestraft werden. Die Sünde kann also nicht einfach weggenommen werden. Aber Gott ist auch die Liebe in Person. Das sehen wir zum Beispiel im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Und daher möchte er den Menschen vergeben, weil er sie liebt und weiß, dass sie ihrer Sünde zu überlassen, bedeutet sie dem Tod zu überlassen. Aber wie kann er uns unsere Sünden vergeben, ohne dass Sünde dabei ungestraft bleibt? Die Antwort finden wir im Symbol der ehernen Schlange. Was sie repräsentiert, das erklärt uns Jesus selbst im Johannesevangelium, Kapitel 3, Abvers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Die eherne Schlange symbolisiert also Jesus, den Menschensohn, und der Stab, auf dem die Schlange erhöht wurde, steht für das Kreuz, an dem Jesus erhöht wurde. Und der Blick auf die Schlange steht für den Glauben an Jesus. Aber Moment, eine Sache passt da nicht. Stehen Schlangen in der Bibel nicht normalerweise für Sünde? Jesus hat doch nie gesündigt. Und ja, das stimmt. Und die Erklärung dafür finden wir in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21. Denn er, also Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, also Jesus, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und damit wird die volle Tragweite von dem, was Jesus in der Passionsgeschichte getan hat, klar. Gott ist sowohl Liebe als auch Gerechtigkeit in Person. Daher möchte er uns unsere Sünden vergeben, weil er weiß, dass sie für uns den Tod bedeuten, aber ohne, dass die Sünden dabei ungestraft bleiben. Daher wurde er in seinem Sohn Jesus Christus Mensch und nahm die Sünden der Menschen in seinem Leiden und seiner Kreuzigung auf sich und er trug für sie die gerechte Strafe, sodass er an unserer Stadt starb und ins Totenreich fuhr. Wow, was für eine Selbstlosigkeit. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und in diesem Fall, da ließ Jesus nicht nur sein körperliches Leben, sondern auch sein geistliches. Er war nämlich getrennt von der Quelle des Lebens, Gott dem Vater. Ja, deswegen haben wir in der Passionsgeschichte gelesen, dass er ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, das ist etwas, das können wir uns gar nicht vorstellen, was das heißt. Also nicht nur körperlich, sondern vollständig getrennt zu sein von der Quelle des Lebens. Ja, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Gott, Leben in Person, ist bereit für uns zu sterben und hat das auch getan. Deshalb heißt das Evangelium gute Nachricht, weil wir durch sein Opfer wieder mit Gott vereint sein und mit ihm leben können. Und das über unseren irdischen Tod hinaus, denn wie gesagt, geht es hier um geistliche Wahrheiten und die sind nicht gebunden an die Regeln dieser gefallenen Welt. Aber ist das eine vollständig gute Nachricht? Jesus ist doch tot, oder? Nein, es ist eine vollständig gute Nachricht, denn er ist nicht mehr tot. Nicht mehr, denn der Tod kann Gott nicht halten. Wir erinnern uns an eine Stelle, wo wir schon mal waren, Johannes 11, 25. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ja, er ist die Auferstehung. Er kann nicht tot bleiben. Jetzt, wo wir bei diesen beiden Versen wieder sind, können wir uns mal anschauen, wie sie zu Ende gehen. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ja, und genau das, nämlich die Auferstehung Jesu und das ewige Leben, das wir mit ihm jetzt schon haben, aber dann erst recht in der Ewigkeit mit ihm haben werden, das feiern wir am Ostersonntag. Für heute müssen wir aber noch über eine Sache sprechen. So wie nämlich in 4. Mose nur jene Israeliten körperlich gerettet wurden, die auf die eherne Schlange schauten, so betont Jesus, dass nur jede geistlich gerettet werden und damit mit ihm ein ewiges Leben haben können, die an ihn glauben. Wir erinnern uns an das Ende von dem Abschnitt, in dem Jesus die eherne Schlange erklärt hat. Wer in ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Jesus macht uns mit seinem Opfer also ein Angebot. Ein Angebot, zu dem wir aktiv Ja sagen müssen, wenn wir wollen, dass es für uns gilt. Da möchte ich ja an dieser Stelle alle, die diesen Schritt noch nicht gegangen sind, Jesus als ihren eigenen Herrn und Retter anzunehmen, dazu ermutigen, mal darüber nachzudenken, ob sie das wollen. Ja, Gott zwingt uns nicht, von ihm gerettet zu werden. Aber er liebt uns und daher wünscht er es sich für jeden von uns, dass wir sein Geschenk annehmen. Ja, und für uns andere aber, die diesen Schritt schon gegangen sind, möchte ich auch ermutigen, aber ja, diesmal dazu, dass wir erneut Freude, aber auch Ehrfurcht gewinnen über das, was Jesus vor 2000 Jahren für uns getan hat. Ja, aus Liebe allein hat er uns gerettet. Ohne dass wir das aus unserer eigenen Kraft jemals hätten verdienen können. Wie wunderbar groß ist unser Herr. Amen.